Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hatten ja gehört von Ruth. Ach, das musst du mal machen, hier bitte. Da muss ich hier hin und her zwischen Mikrofon. Die mit ihrer Schwiegermutter aus Moab nach Israel gekommen war. Und wir hatten gesehen, eigentlich ist das ein klarer Hinweis, dass sie sich bekehrt hatte. Sie hatte nämlich ihr Land verlassen und zu ihrer Schwiegermutter gesagt, dein Gott soll auch mein Gott sein. Das ist eigentlich der entscheidende Satz. Also sie hatte sich bekehrt, obwohl sie überhaupt gar keinen Segen von diesem Gott empfangen hatte. Sie war ja verwitwet, ne? Ihre Schwiegermutter auch. Und dann hatte sie als Fremdling begonnen, auf den Feldern Ehren zu lesen um Bethlehem herum und war auf das Feld des Boas geraten, eines Verwandten ihrer Schwiegermutter. Und wir haben gehört, dass dieses Feld ein Feld der Gnade war. Nicht? War der letzte Gottesdienst. Ein Feld der Gnade. Und dann, Boas sich erkundigt nach ihr freundlich und ihr die Arbeit dann leichter macht. In dem Verhalten des Boas hatten wir gesehen, ist abgebildet, was geistlich geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus begegnet. Dann geht ihm nämlich Gottes Gnade auf. Dann geht ihm Gottes Gnade auf und wir werden nun heute hören, wie es weitergeht mit Ruth und wie sich der ganze Weg einer Seele abzeichnet, was innerlich also geschieht, geistlich, abzeichnet in dem äußeren Geschehen dieser Geschichte von Ruth. Und zwar wie ein Mensch so Stück für Stück aus der Fremde kommt und in einen ganz neuen Stand versetzt wird. Paulus schreibt ja an die Christen in Ephesus, die vor ihrer Taufe Heiden waren, schreibt er, ihr wart einst ferne und ihr seid nahe geworden. Da ist das ja ganz eng zusammengefasst, ne? Aus der Ferne in die Nähe. Und dieser innere Weg der gläubigen Seele wird in seinen typischen Schritten hier bildhaft dargestellt. Die ersten Etappen haben wir bereits behandelt und jetzt geht es weiter. Ich lese den Predigtext aus Ruth 2, 14 bis 23. Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war, komm hierher und iss vom Brot und tauche dein Wissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter, er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt, und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte zu sammeln, gebot Boas seinen Knechten, lass sie auch zwischen den Damen auflesen und beschämt sie nicht und zieht auch etwas aus den Garben für sie heraus und lasst es liegen, damit sie es aufsammle und niemand schelte sie deswegen. Und so sammelte sie bis zum Abend die Ähren und klopfte sie aus, die sie aufgesammelt hatte, und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgesammelt hatte. Da holte Ruth auch hervor, was sie noch übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter Naomi zu ihr, wo hast du heute aufgesammelt? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir so freundlich gewesen ist. Und Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebenden und von den Toten. Und sagte weiter, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Und da erzählte Ruth, die Moabiterin, ja, er sagte auch, du sollst nicht zu meinen Leuten haben, bis alles eingeerntet ist. Und darauf sagte Naomi, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue. Und so hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Ja, hier wird uns nun ein weiterer Schritt gezeigt. Reicht mir nicht gut. Könnt ihr ruhig vor Augen haben, hier nennt mich schon Bildchen. Das ist wie Kindergottesdienst, da sind mal auch die Erwachsenen das immer schön finden und wieder. Also ein weiterer Schritt wird gezeigt, indem Ruth von Boas womöglich an den Tisch gelegt wird, wo sie ganz nah bei ihm sitzt. Und der Text, der Hebräische, komm hierher, der kann verstanden werden als ein wirkliches Nahekommen, als eine Aufnahme sozusagen in den Verband der großen Familie. Denn zur Großfamilie gehörten auch die Knechte und Mägde, ne, die da arbeiteten. Und die hatten da nun in der Mittagszeit eine Tischgemeinschaft und Ruth hatte sich ferngehalten. Sie war ja eine Fremde, die nur da auflesen wollte, was noch so übrig bleibt. In Israel übrigens ein Gebot Gottes, nicht ganz abzuernten, nicht ganz bis an die Ränder und auch was so beim Garten hinten hinfällt, da nicht auch noch, sondern das liegen zu lassen für die Armen im Lande. Und eine solche war ja gut, ne, und eine Ausländer obendrein. Und deswegen war sie abseits. Aber Boas sagt, komm, setz dich hierher. Das heißt, er nimmt sie auf in diesen Familienverband. Das ist schon ungewöhnlich. Schritt 1 war ja gewesen, ich erinnere nochmal an das letzte Mal, dass Boas ihr nicht nur erlaubt hatte, auf dem Feld zu sammeln. Das wusste er eigentlich als frommer Jude. Ne? Das war ein Gebot Gottes. Aber er hat ja nicht nur das erlaubt, sondern er hatte dann auch sie unter seinen persönlichen Schutz gestellt. Sagt, die soll ja niemand antasten. Und er hat dann auch ihr erlaubt, zu trinken. Aus den Wasserkrügen, ne, die bereitgestellt waren. Das ist ja schwere Arbeit, ne, in so einem heißen Land. Muss aus dem Brunnen geschöpft werden, die Krüge gefüllt. So, und dann sagen, du darfst auch da trinken. Das ist schon ein Fortschritt, ein Vorteil. Und an diesem Tisch des Boas erfährt Ruth jetzt Überfluss. Sie kriegt einen Haufen geröstete Körner vorgelegt. Das galt übrigens als Leckerbissen, als besonderer Leckerbissen. Das ist nicht einfach nur so das Mittagsbrot, sondern das ist schon was Besonderes. Und da bekommt sie auch etwas, aber nicht nur, dass sie satt wird, sondern reichlich noch übrig hat. Und dann kann sie mit nach Hause nehmen und es ihrer Schwiegermutter dann vorsetzen. Diese Erfahrung erinnert gewissermaßen an Psalm 23. Habt ihr die Idee, welche Aussage da? Du schenkst mir voll ein, du bereitest mir einen Tisch, du schenkst mir voll ein, übervoll. Also Ruth hatte sich aufgemacht zu den Gott Israels und erfährt jetzt hier ganz rasant eigentlich eine Veränderung ihrer doch sehr traurigen Situation. Sie ist nicht mehr einfach nur Fremde, sie bekommt einen Anschluss auf einmal hier. Sie darf Hoffnung schöpfen, weil sie eine Möglichkeit hat, für sich zu sorgen, weil sie dann auch in der schweren Arbeit unterstützt wird und schließlich noch wird sie während ihrer Arbeit gesättigt. Das konnten Arme nicht erwarten. Die mussten sammeln den ganzen Tag und dann abends sehen, dass sie sich dann davon ein Abendbrot herrichten. Und das deutliche Signal, dass sie nicht mehr als Fremde angesehen wird. Und ich möchte das mal geistig deuten und anwenden und sagen, diese Erfahrung dürfen alle machen, die sich aus einer Perspektivlosigkeit ihres Lebens, aus Gottes Ferne aufmachen und sagen, ich will mich aufmachen zu dem lebendigen Gott und die zu ihm kommen. Und möchte jetzt mal dieses Feld des Boas, auf dem Ruth arbeiten darf, sinnbildlich deuten. Als Feld der Gnade habe ich das ja letztes Mal schon gesagt, ne, aber es ist vielleicht auch ein schönes Sinnbild für die Gemeinde, weil die Gemeinde Jesu ein Raum sein soll, wo Menschen kommen, die Gott nicht kennen, aber die ihn suchen und wo sie erfahren, dass sie satt werden und wo sie auch gewissermaßen sich behütet und versorgt fühlen dürfen. Und wisst ihr, das ist ja jetzt sehr praktisch, das ist ja eine Aufgabe, wir sind Gemeinde. Und deswegen ist das die Frage, sind wir dieses Feld, wie wir das hier lesen? Sind wir als Gemeinde, als Aussprachungsort, Gemeinde auch in Bölzig, ein Ort, wo Leute kommen und wo sie merken, wir werden hier nicht als Außenstehende behandelt. Das ist übrigens auch ein unglaublicher sozialer Impuls, ne, möchte ich mal sagen. Das ist geistlich natürlich, aber das hat auch unglaubliche soziale Folgen. In vielen Dörfern ist das ja so, da ist man immer der Zugezogene. Ne? Man hat da einen geheiratet und 30 Jahre später spricht das Dorf immer noch von dem Zugezogenen, der Eingeheiratete oder so. Das ist in der Welt so, ne? Aber ist es in der Gemeinde auch so? Hoffentlich nicht. die schon immer hier sitzen, ne? Seit 18 Jahren kommen sie zum Pfarrer Trima in den Gottesdienst und da hat man sich aneinander gewöhnt, ne? Und irgendwann sagt man dann, ja, wir kommen nicht mehr nur bei Pfarrer Trima in der Predigt, sondern weil wir uns auch in der Gemeinde wohlfühlen, man hat untereinander auch soziale Beziehungen geknüpft, Freundschaften und so, und dann kommen auf einmal jemand, der ist auf der Suche nach dem lebendigen Gott, nach Glaubenserfahrung und so. Und wie lange bleiben die dann fremd? Hier geht das sehr schnell, nicht? Komm, setz dich hierher. Und das ist ja gestern auch gesagt worden von der Silvia, schönen Dank nochmal für deine sehr liebe Rede, dass wir wirklich versucht haben, das ist ja nicht der Sinn ist ja nicht einfach, weil wir nicht wüssten, alleine einen Kaffee zu trinken nach dem Gottesdienst, sondern der Sinn ist ja, dass Leute, die kommen, sehr schnell merken, sie sind wirklich willkommen und bleiben nicht lange in einem Status der Fremdheit, sondern können sich einfach mit dahinsetzen und dazugehören. Das ist eine geistliche Aufgabe und die haben mitunter vielleicht auch eine große Ausstrahlungskraft in einem Dorf hinein. Ja, und dann geht das hier weiter, dass Boas Gut erlaubt, auch zwischen den Gaben zu sammeln, nicht? Also nicht einfach irgendwo da ferne bleiben und so hinterher sacken, sondern sie darf jetzt mitten hinein ins Geschehen. Und den Knechten wird befohlen, so ein bisschen auch mal was noch so liegen zu lassen, absichtlich, vielleicht aber so, dass man es nicht merkt. So ganz auffällig, denn er schärft ja den Knechten ein, beschämt sie nicht. Ich habe mich gefragt, was heißt das? Beschämt sie nicht. Ich stelle mir das so vor, dass Boas ein sehr klares Gespür dafür hatte, dass Menschen nicht gerne irgendwie von oben herab beschämt werden. Ne? Und deswegen glaube ich, dass das ein Hinweis ist, die sollen hier schon ein bisschen was mehr liegen lassen, aber man muss es ja auch nicht so offensichtlich tun, ne? Dass sie dann immer so gleich in diese Dankstimmung verfallen muss, sondern sie, es ist ihre Arbeit. Es ist ihre Arbeit, durch die sie sich ernähren will. Und das hat auch mit Würde zu tun. Ne? Dass ein Mensch arbeiten kann, um sich zu ernähren, hat mit Würde zu tun. Und dass Menschen einfach schnell in die Sozialsysteme gebracht werden und dann ernährt werden, ohne eine Gegenleistung zu erbringen, ist eigentlich würdelos. Und deswegen finde ich das auch sehr ärgerlich, dass in einer gesellschaftlichen Debatte immer so getan wird, als sei das der bessere Weg und man könnte ja nicht von Leuten erwarten, dass sie irgendwelche blöden Arbeiten verrichten. Doch, erstens kann man das erwarten, denn die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und zweitens ist das auch für das Selbstwertgefühl und Selbstbild eines Menschen viel gesünder, etwas zu tun und nicht irgendwie am Tropf zu hängen. Ne? Das macht, bringt eine Veränderung in Menschen hervor, eine Persönlichkeitsveränderung. Da wird ein Selbstbild erzeugt, was eigentlich zerstörerisch ist. Und man sieht das dann, wird dann weitergegeben in die nächsten Generationen. Nicht? Man weiß nicht mehr richtig, mit sich anzufangen und so. Da wird eigentlich werden Persönlichkeiten zerstört. Beschämt sie nicht. Und ich möchte das auch nochmal geistlich hier jetzt anwenden auf die Gemeinde. Es kann leicht geschehen, wo Menschen, die hinzukommen und die auch nichts haben. Zum Beispiel an Glauben oder an Wissen, an Kenntnis des christlichen Glaubens und die eigentlich noch fremd sind, wenn sie überreich von Gott beschenkt werden. Es ist ja unser Auftrag, dass wir sie unterstützen in besonderer Weise, aber schnell geschieht das eben von oben herab und vielleicht ganz unbeabsichtigt. Ganz unbeabsichtigt. Und deswegen musste Boas das den Knechten sagen. Achte darauf, dass das nicht so eine herablassende Geste dann ist. Ne? Also man muss da wirklich hinschauen, das passiert nicht einfach automatisch, dass Menschen, die kommen, auch in ihrer Würde geachtet werden und sein dürfen. Da muss man drüber nachdenken. Das ist ein Auftrag für Kirche vor Ort oder für den Gemeindekirchenrat, das auch immer wieder mal zu durchdenken, wie ist das eigentlich bei uns? Stimmt das noch atmosphärisch? Oder haben sich da vielleicht schon Dinge verschoben? Das ruht am Ende des Tages dann 22 Kilo, sind das Gersten können nach Hause bringen, ist gigantisch vom Ereignis, vom Ergebnis her. Ist das gigantisch, aber natürlich auch was uns selbst betrifft. Also ich stelle mir die Frau vor, die 22 Kilo Gerste nach Hause tragen, das sind zwei Kästen Bier an jeder Seite. Also dann war ich eine Wummel, die Frau, weil die war wahrscheinlich im Moab in den Fitnessbuden regelmäßig gewesen, sonst hätte die das gar nicht geschafft. So, und absolut ungewöhnlich. Und dann bringt sie ja nicht nur das mit, sondern sie bringt ja noch was vom Mittagstisch übrig war und gibt es ihrer Schwiegermutter. Das ist ein schönes Sinnbild für eine geistliche Erfahrung, die jeder machen kann, der die Hut auf dem Feld der Gnade, also in der Gemeinde, die so arbeitet. Zunächst einmal ja für sich selbst. Ne? Also wer so kommt und sagt, ich will mich beschäftigen mit dem Glauben, hat ja ein Anliegen für sich selbst. Vielleicht sind Menschen in einer Sinnkrise oder haben schwerwiegende Probleme und so, und dann sucht man nach Gott und man sucht Halt und man sucht Orientierung für sich selbst. Nicht? Und das hat gut getan auf diesem Acker. Sie hat gearbeitet für sich selbst, ihre Versorgung sicherzustellen. Und dann macht sie die Erfahrung, dass sie schon während der Arbeit satt wird. Das kann übrigens jeder bezeugen, der auch Aufgaben übernimmt in der Gemeinde. Das ist ja mühselig, ne? Gottesdienst vorbereiten, meine Andacht zu übernehmen, das Votum des Sonntags vorstellen, da muss man sich hinsetzen, Gedanken machen, Kindergemeinde vorbereiten. Aber alle, die so etwas tun, bezeugen, dass sie am Ende selber am meisten davon haben. Oder? Man hat selber den meisten Gewinn davon. Aber auch da, wo wir ganz persönlich nur für unser eigenes geistliches Wohl, für unsere geistliche Ernährung sozusagen sorgen, weil wir das brauchen, werden wir am Ende davon übrig haben, um es anderen weiterzugeben. Und da habe ich ein neutestamentliches Zeugnis gefunden. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, womit wir selber von Gott getröstet werden, können wir auch andere reichlich trösten. Wir brauchen Trost, denn wer braucht das nicht? Und wer sich aufmacht und diesen Trost bei Gott sucht und auf dem Feld der Gnade Gottes dann auch findet, der hat übrig und kann andere dann auch daran Anteil geben. Die Erfahrung Wutz hat mich außerdem auch an die Geschichte der Speisung der 5000 erinnert. Denn diese 5000 Leute, die waren ja zu Jesus gekommen, weil sie ihn hören wollten. Nicht alle hatten irgendwie so dieses Gefühl, was auch Petrus ausdrückt, du hast Worte des ewigen Lebens. Nicht? Das wollen wir hören. Das ist Nahrung für unsere Seele. Deswegen waren sie gekommen. Und dann hatten sie aber nicht nur geistlichen Hunger in ihrer Seele, sondern irgendwann hatten sie auch körperlich Hunger. Und dann mussten sie irgendwie gesättigt werden. Und es waren aber nur 5 Brote, 2 Fische da. Das ist ja lächerlich. Und ich finde, das ist schon eine gewisse Parallele zu dieser Geschichte von Ruth. Denn wir haben 2 Frauen. Nicht? Eine ist schon sehr alt, die andere ist noch jung, Witwe, kommen und sich davon versorgen wollen. Und zwar ja auf längere Sicht, ne? Nicht nur für den Tag. Indem sie das aufsammeln, was als Resten auf den Feldern liegt, das erscheint mir eigentlich fast aussichtslos. Ne? Will man da dann wiederkommen oder? Eigentlich aussichtslos. Am Ende bleibt nur bittere Armut und Hunger nach menschlichem Ermessen. Ne? Aber unter dem Segen Jesu ist das ganz anders. Hier in der Geschichte ist es auch ein Segen, ne? Den sie da erfährt bei Boas. Und bei Jesus ist es auch so. Unter seinem Segen, da reicht es. Und dann werden 12 Körbe voller Brocken noch aufgesammelt. Ne? 12 Körbe, also für jeden Stamm sind wir nicht Israel jetzt ein. Also es ist für jeden, heißt das ja. Wieso die Not noch mitbringen für ihre Schwiegermutter, was übrig war vom Mittagessen. Und dann diese 22 Kilo Gerste, das war aber erst der erste Tag, nicht? Also wenn die jetzt jeden Tag die Erntezeit dafür sammelt, dann ist ganz schön was zusammen. Und so war nun Ruth, die im Text noch einmal ausdrücklich hier als Moabiterin bezeichnet wird, das ist auch nicht zufällig, dass dann mal gesagt, und Ruth die Moabiterin, nicht? Also eigentlich gehört die gar nicht dazu, aber man merkt schon am Ende dieses Textes, sie wird von einer geduldeten Fremden zu einer Frau, die dazugehört und merkt, ich habe ja eine Zukunft, ich werde hier geachtet, ich bin hier sicher, man will mich hier haben. Und dass am Ende dieses Kapitels ihre Schwiegermutter dann ausspricht, dass Boas ja zu den Lösern gehört, das öffnet dann schon die Tür zum nächsten Schritt. Denn der Löser ist der nächste Verwandte und der hat sich zu kümmern auch, ne, um die Witwe. Und also der Bibelkenner, der das Mose-Gesetze kennt, der weiß schon an dieser Stelle, wenn das so gesagt wird, der gehört zu unserem Löser, aha, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, da geht es noch weiter und man kann es auch schon ein bisschen ahnen, möchte ich schon vorwegnehmen, der Aufstieg uns geht weiter. Und jetzt fasse ich das nochmal zusammen. Habe ich am Anfang gesagt, dass der Weg einer Seele, die Gott sucht, ist hier abgebildet in ihren Schritten. Man kommt in den Raum der Gemeinde. Man begegnet dort irgendwie Christus, für den, wo er sein Sinnbild ist. Und erfährt seine Gnade. Dann sagt er, komm nah. Bleib nicht da irgendwo. Komm nah. Komm näher heran. Und man wird gesättigt. Und der nächste Schritt, da kann ich noch ein bisschen spoilern, dann wird sie ja erst heiraten. Und alle, die zu Christus kommen und seiner Gemeinde wirklich angehören, ich glaube, und Taufe, die werden Braut Christi sein. Weil das werde ich dann nächstes Mal ausführen, für heute soll das mal genügen. Dann habe ich überlegt, was ist denn ein schönes Predigtlied? Und dann dachte ich, wenn ich hier schon so ein Bildchen habe, so Kindergottesdienstmäßig, dann können wir ja auch mal singen, weil ich hier so Schäflein bin. Das ist auch ein schönes Lied. Guck mal in Strophe 3. Da steht, denn nach diesen schönen Tagen, und das ist, ich kenne die Textfassung anders, ich kenne die Textfassung, denn nach diesen Erdentagen, und die finde ich auch hundertmal besser, denn wer weiß denn schon, ob das Leben immer schön sein wird. Es gibt vielleicht auch Menschen, die haben ganz schön blöde Tage. Aber es gibt auch nicht nur schwere Tage. Und deswegen, wenn wir singen, denn nach diesen Erdentagen, ist völlig klar, alles, was unser Leben hier umschließt, nicht? Und dann kommen andere Tage, himmlische. Also das singen wir bitte anders. Ich weiß gar nicht, wer das hier so... Naja.